ARD.
Michael, unsere Sendung, die wird ja in Saarbrücken produziert beim SR und du bist aus Berlin zugeschaltet und für die meisten Themen spielt das ja keine Rolle, aber bei dem Thema heute interessiert mich da deine Perspektive schon besonders, denn in Saarbrücken findet ja gerade das Filmfestival Max-Ophüls-Preis statt, so wie seit 47 Jahren. Die Stadt ist übervoll mit Schauspielern, mit Regisseuren, Drehbuchautoren, Filmfans und für uns in Saarbrücken fühlt sich das so an, als wäre Saarbrücken die Filmhausstadt Deutschlands. Wie sieht das in Berlin aus? Kannst du dich erinnern, als du zum ersten Mal vom Max-Ophüls-Festival gehört hast?
Ja, sogar noch zu Studienzeiten. Ich habe ja sogar mal Filmwissenschaft studiert. Aber man muss natürlich sagen, man neigt ja dann irgendwie so als Student dazu, immer zu den ganz Großen aufzuschauen. Und da haben wir natürlich damals dann so, wie man so ist, so als Student dann eher zu den Filmfestivals in Berlin, Cannes, Venedig oder Locarno geschaut. Aber der Max-Ophüls-Preis war uns natürlich schon damals auch ein Begriff.
Und der Max-Ophüls-Preis will ja auch gar nicht mit der Berlinale oder mit Cannes konkurrieren, sondern hat eine ganz klare Aufgabe, die Förderung des deutschsprachigen Nachwuchs. Und ein Thema, was mir da sehr am Herzen liegt, ist das Drehbuch. Denn damit, denke ich, beginnt alles. Denn gerade heute ist es ja einfach für Anfänger und auch mit einem kleinen Budget eigentlich einen Film zu machen, der großartig aussieht, der vom Ton und Bildqualität im Kino sein könnte. Die Technik hat da ja Quantensprünge gemacht. Aber dann sieht man halt oft auch Filme, die grandios aussehen, aber katastrophal erzählt sind, weil man das einfach so hinten runterfallen lässt, weil man gar nicht so dran denkt, dass da auch Handwerk und Kunst dazu zählt. Und das ist irgendwas, was mich jetzt vom Schreiben kommt, immer am meisten aufregt, wenn es so ein schlechtes Drehbuch irgendwie gibt.
Ja, das Drehbuch ist das A und O. Also das unterschätzen ja viele Zuschauer. Also wenn man sich mal die Klassiker, also ich sag jetzt mal so die ganz Großen wie Billy Wilder oder Alfred Hitchcock anschaut, die haben ja Monate, Jahre lang rumgefeilt, zum Teil an einem Drehbuch. Von Billy Wilder zum Beispiel ist die Geschichte überliefert, dass er seine Schauspieler sofort angepflaumt hat, wenn sie auch nur ein Wort verändert haben, das nicht im Drehbuch steht. Also grundsätzlich denke ich, dem deutschen Film und demzufolge auch den Drehbüchern fehlt manchmal so eine gewisse Raffinesse, also eine Leichtigkeit, die man vielleicht eher in den USA oder in Großbritannien findet. Aber stimmt sicherlich so auch nicht mehr ganz. Neue Generationen bringen ja sicherlich auch einen neuen Ton rein.
Ja, und glücklicherweise wird beim Max-Ophüls-Preis das Thema Drehbuch nicht vernachlässigt, denn dort gibt es den Fritz-Raff-Drehbuchpreis, dotiert mit 13.000 Euro, gestiftet vom ZDF und dem SR und das schon seit 1998. Und wenn man also etwas erfahren will über den Nachwuchs der Drehbuchautoren, dann ist das eine gute Anlaufstelle. Und unser Gesprächspartner sitzt nicht nur hier im Studio jetzt mit mir, sondern seit 10 Jahren auch in der Jury besagten Drehbuchpreises und ist ansonsten Kulturjournalist, Medienmensch, kreativer Kopf, Oliver Hottung. Herzlich willkommen.
Grüß euch, Tag, hallo.
Oliver, ich habe gerade gesagt, du sitzt seit 10 Jahren in der Jury, aber das Max-Ophüls-Festival, das begleitest du schon viel länger. Weißt du, wann das letzte Mal war, als du nicht da warst?
Ehrlich gesagt, also professionell seit 98 und tatsächlich lückenlos. Tatsächlich lückenlos. Also ich hatte keinen Schnupfen oder sowas, ja.
Und jetzt tritt eben der Nachwuchs des deutschen Filmes an und die Drehbücher liest du seit 10 Jahren dort. Was sind das für Stoffe, was sind das für Themen, für Fragen, die die nächste Generation da umtreibt?
Wenn man es ketzerisch sagen würde, würde man sagen, das sind so die Themen der Tagesschau von vor 2 Jahren, weil das ist ungefähr so der Vorlauf des Films. Also es werden tatsächlich gerne und lieber, vielleicht kommen wir dazu noch mit ein paar Worten, lieber Themen und Haltungen verschriftet im Drehbuch als Stories. Tatsächlich geht es um Kriegstraumata, es geht um Genderfragen, es geht um Toleranz und solche Geschichten, Migration und so weiter. Die meisten Drehbücher schreien ganz laut raus, Thema. Ja, es ist leichter, das Thema eines Drehbuchs dann sozusagen zusammenfassend zu pitchen, als zu sagen, ah, da ist eine Story, wo A und B trifft an den und man glaubt es nicht und dann ist das und das und das passiert.
Ich kann mich erinnern, der kürzlich verstorbene Rosa von Braunheim, der war ja selber auch mal Dozent an der Filmhochschule in Potsdam, der hat mal gesagt, dass ein guter Film oder ein guter Filmstoff muss eher so aus dem Bauch und aus dem Herzen kommen, nicht so sehr aus dem Kopf. Wenn ich das jetzt so höre, was du jetzt gerade gesagt hast, scheint mir, dass vieles dann eher so aus dem Kopf kommt. Oder ist das jetzt ein Vorurteil?
Nein, leider nicht. Also natürlich gibt es Ausnahmen und es gibt eine große Streuung an Themen, an Zugängen, wie man so einen Film anlegt. Aber tatsächlich wird da sehr viel gedacht. Es gibt eine Ausnahme, wo vielleicht der Bauch eine größere Rolle spielt, die allerdings relativ breit ist. Ich nenne das immer das Story-Selfie. Also es gibt wahnsinnig viele Nachwuchsfilme, wo dann relativ schnell rauskommt, dass da eine Filmregisseurin, ein Filmregisseur sich selbst ein Buch zusammengeschrieben hat, wo es eigentlich um die eigene Geschichte geht. Das ist enorm häufig, insofern aber nicht so optimal, weil man hört es wirklich sehr oft aus der Branche, dass es dann ein Problem gibt, was soll dann bitte schön mein zweiter Film sein? Ja.
Ja gut, aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, also zum Beispiel in der Literatur, gut, Literatur ist nicht Film, schon klar, aber in der Literatur ist ja oft so, dass Schriftsteller sagen, sie haben irgendwie ihr bestes oder ihr erfolgreichstes Buch geschrieben mit der Geschichte, mit der sie sich am besten auskennen, und das ist ja oft dann die eigene Biografie oder das eigene Erlebte.
Das ist aber die Frage, wie transzendent das ist. Natürlich ist sozusagen das literarische Talent, und das spielt ja auch ein bisschen in so ein Drehbuch rein, eines, das eigene Erfahrungen in die spezielle Kunstform übersetzen kann. Und diese Übersetzung kann eigentlich zu deren Verdichtung und Verstärkung eigentlich über zwei, drei innere Instanzen erstmal laufen. Also man sagt ja zum Beispiel, Tennessee Williams hat Endstation Sehnsucht geschrieben, weil er ist Blanche Dubois. Das ist zum Beispiel so eine Form, wo man sagt, da ist ein biografischer, emotionaler Impuls, aber es gibt eine starke Transzendierung in das künstlerische Produkt. Das ist im deutschen Nachwuchsfilm gerne mal doch eher so 1:1.
Aber der große Vorteil eben von so einem Selfie ist dann wenigstens, da ist eine Geschichte drin, die funktioniert, weil sie echt erlebt worden ist, und ich muss sie nur noch aufschreiben, weil, wenn ich dich richtig verstehe, scheint das Problem zu sein, das Geschichten zu erzählen. Also ich habe ein Thema, kriege aber keine Geschichte raus und mache einfach verschiedene Szenen, die immer wieder um das Thema greifen, und deswegen ist dann vielleicht dieses Selfie der Rettungsanker für den Anfänger, dass Qualität darüber kommt. Also jetzt haben wir da so ein Erzählproblem, einfach vielleicht ein handwerkliches Problem?
Also ich muss sagen, so wie ihr die Fragen stellt, fällt das Ganze vielleicht bei mir ein bisschen negativer aus, als ich es empfinde. Aber natürlich ist ein Problem, dass das wirkliche Leben nicht unbedingt nach Dreiaktstrukturen funktioniert. Also Geschichten im wirklichen Leben sind anders als Geschichten im Kino, wenn sie gut funktionieren sollten, im erzählerischen Sinne. Wenn man natürlich gerne ins Kino geht und will einfach so eine Momentaufnahme, so ein Stimmungspanorama sehen, ist sowas toll. Wenn aber die Welt so ist, und sie ist häufig so, dass wir eigentlich aufs Narrative gepolt sind, deshalb bingen wir ja Serien beim Streamingdiensten, dann ist sozusagen dieses Story-Selfie nicht immer so griffig für die Leute, die sich das angucken wollen.
Ich würde gerne mal so auf so ein paar strukturelle Probleme kommen. Und zwar, ich kann mich erinnern, also ein Film vor ein paar Jahren, der mich ja sehr beeindruckt hat, war dieser Film Systemsprenger. Mhm. Also für alle, die es nicht gesehen haben, da geht es um so ein junges Mädchen, was von seiner Mutter verstoßen wird und dann quasi in dieses System der Betreuungsinstitutionen kommt und da nicht so richtig klarkommt und auch so aggressiv agiert zum Teil. Also ich denke, man sucht ja immer so ein bisschen nach dem Film, der so herausragend ist. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz in die Vergangenheit. Also wenn man sich jetzt mal so Regisseure anschaut, was die in ihren jungen Jahren gemacht haben, wie Fassbinder, Schlingensief oder Rosa von Braunheim, wäre heute überhaupt so ein bisschen anarchischer Stil überhaupt noch möglich, oder würde der sofort von Redaktionen und Gremien gekillt werden?
Ich würde sagen, das Sieb ist ein bisschen dichter geworden tatsächlich. Also die Bemühung, alles richtig zu machen, ist doch in sehr viele Drehbücher und deren filmische Ergebnisse so mit eingeschrieben. Ich habe einen namhaften Altregisseur mal im Gespräch gehabt neulich, und er sagte auch, er kriegt das teilweise aus den Studierenden nicht raus, dass die immer alles richtig machen wollen und nicht so ins Experiment reinspringen wollen. Und tatsächlich, obwohl es solche schönen Ausnahmen wie Systemsprenger gibt oder Mascha Schilinski mit In die Sonne schauen, das ist ja auch erst ihr zweiter Film, so gesehen auch Nachwuchs, die ganz andere formale Wege gegangen ist. Aber der Output aus den Hochschulen ist dann doch sehr, korrekt. Sie wollen es gerne korrekt haben.
Ja, das ist ja spannend, weil es gibt ja normal in der Kunst immer so zwei Tendenzen. Einmal, dass wir kopieren die Alten, weil wir nicht genau wissen, wie wir es machen. Und das andere, ich will alles neu machen, ich muss das Rad neu erfinden. Und das ist da jetzt gar nicht der Fall. Wie ist das denn in St. Ingbert bei dem Nachwuchsfestival, wo du dich auch engagierst und was sozusagen noch vor Max Ophüls kommt? Sieht man da dann wenigstens vielleicht so eine Wildheit, oder ist das da auch schon raus?
Ich bin ein bisschen vorsichtig. Der Kurzfilm ist noch ein bisschen weniger kontaminiert von der Einsprache der Altvorderen. Das heißt, da passiert im Ernstfall mehr. Also die Wundertüte, wenn das im Kino das Licht ausgeht und man sieht so einen Reigen von Kurzfilmen, ist schon irgendwie reichhaltiger. Das ist schon wirklich sozusagen die bunte Tüte. Und da gibt es dann schon so kleine wilde erzählerische Miniaturen, wo man denkt, wow, was ist das denn? Sobald das auf die große Form geht, sobald das ein bisschen teurer wird, da kommen wirklich dann die Gremien, die Kommissionen, die Redaktionen mit rein. Und je nachdem, wie kompetent und oder übervorsichtig die sind, dann wird die Suppe ein bisschen trüber.
Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt kommen, und zwar, ich will nicht jetzt immer über die negativen Aspekte reden, aber wir leben ja schon in Zeiten, wo man ja merkt, dass gerade auch so Förderprogramme und Subventionen ja gekürzt werden, also nicht ganz gestrichen werden, aber doch gekürzt werden. Inwieweit hat das denn jetzt auch eigentlich Einfluss auf den Max-Offels-Preis? Also dass ja man so sieht, also es ist nicht mehr ganz so üppig, wie es vielleicht mal war.
Also ich würde das Problem, wenn es eines denn gäbe, des Nachwuchses jetzt nicht rein auf die materielle Ebene schieben, aber natürlich, es ist zumindest mal mittelbar so, dass die jungen Menschen natürlich auch irgendwie eine Ahnung davon haben müssen, wie es denn mal mit ihnen weitergeht. Und wenn sie merken, wo die deutsche Filmwirtschaft gerade steht, und da steht es im Moment gerade nicht gut, trotz oder vielleicht wegen der Filmförderung, die es hier in Deutschland gibt und ohne die es den deutschen Film ja gar nicht gäbe, das mag vielleicht auch das freie Denken ein bisschen einschränken, wenn man denkt, ja, wo führt mich das denn hin? Also wofür drehe ich denn zum Beispiel Filme? Weil im Kino, im Großen und Ganzen, liegt das deutsche Kino da nieder. Natürlich, das Kanu des Manitou war jetzt der meistgesehene Film in Deutschland, aber das ist ja sozusagen Franchise Teil 5 und auch eine absolute Ausnahmegeschichte. Ist auch von den Gesamtzahlen nicht so, wie als früher mal Filme richtig erfolgreich waren. Und natürlich ist entsprechend die wirtschaftliche Situation, was Drehen in Deutschland anbelangt, eine Geschichte, die eher einschüchternd wirken könnte auf das kreative Schaffen sehr junger Filmemacherinnen und Filmemacher.
Welche Rolle spielen denn die Streamer dort? Weil, und vor allem auch mit den Streamern dann einhergehend das Erzählen in Serien, was ja eigentlich, also Robert McKee hat das mal genannt, die Kathedralen des 21. Jahrhunderts, unsere großen Meisterwerke, die bleiben wollen und die natürlich auch viele, glaube ich, doch motivieren auch zum Schreiben und sowas. Man sieht, was da für Meisterwerke, würde ich sagen, tatsächlich geschaffen worden sind. Und das wird natürlich jetzt da so nicht abgebildet, weil wir in Deutschland auch sehr auf den Film schauen, auf den Dreiteiler oder sowas vielleicht noch und nicht so sehr in Serien denken, wie in Amerika zum Beispiel.
Ja, tatsächlich spielen die Streamer im Moment gerade vor allem eine materielle Rolle, weil man sie eben anfragt, ihr müsst auch ein bisschen in den Nachwuchs investieren. Und man weiß im Moment in Deutschland nicht, machen die das freiwillig oder muss man sie per Gesetz dazu zwingen, weil tatsächlich dort das große Geld hängt. Man diskutiert auch noch darüber, greifen das nicht eher die Verwaltungsköpfe der Streamingdienste ab und nicht die klassisch Kreativen. Aber da geht es wirklich darum, könnten die vielleicht mal ein bisschen Geld auch in die Nachwuchsförderung reinpumpen oder auch in die Förderung, weil sie sonst ein sehr hermetisches, materielles Gebilde darstellen, das aber sonst irgendwie für nichts gut ist.
Wobei man möglicherweise einfacher an Netflix pitchen kann direkt, als sich durch die Filmbranche in Deutschland zu quälen, um da irgendwie voranzukommen, oder?
Ja, vorausgesetzt, man hat natürlich eine Ausbildung, die in Richtung wirklich Erzählen geht. Und das scheint mir eben, siehe oben, ein bisschen ein Defizit zu sein. Also das reine Erzählen, also der erzählerische Sog, also eine Szene so zu schreiben, dass man sie anschaut und will wegen dieser Szene gerne die nächste Szene sehen. Das ist nicht unbedingt so eine Tugend, die so in diese Drehbücher eingeschrieben ist.
Aber ich habe noch mal eine ketzerische Frage. Und zwar, ich habe mal vor einem Jahr oder anderthalb einen Beitrag gemacht, da ging es um die Filmförderung. Also es ist ja das Thema von Kulturstaatsminister Wolfram Weimann, dass er es reformieren will. Und da gibt es ja nun in den Bundesländern, also nicht nur in den Bundesländern, aber auch ja diese ganzen Förderinstitutionen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, also die Liste der Filme mir mal anzuschauen, die vor zwei oder drei Jahren gefördert wurde. Es sind so in etwa 200 Filme im Jahr, also deutsche Filme, die gefördert werden. Und was ich schockierend fand, war, dass also mit ganz viel, also großzügiger Interpretation kannte ich von diesen 200 Filmen 20. Mhm. Aber wie gesagt, selbst das war schon großzügig gerechnet so. Also mit anderen Worten, 90% dieser Filme habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Also gut, es kann auch mein Fehler sein, aber ich will so ein bisschen darauf hinaus, fördern wir vielleicht auch zu viel? Also müsste man sich da vielleicht auch wenn die Filmemacher das wahrscheinlich nicht so gerne hören, aber so ein bisschen beschränken, um zu sagen, gut, also wir müssen uns auch mal so darauf fokussieren, was wirklich jetzt auch erzählerisch auch funktioniert.
Also es ist erstens mal so, dass wir wahnsinnig viele ausgebildete Filmschaffende haben. Wir haben unglaublich viele Filmhochschulen. Tatsächlich, ob das der Markt hergibt, ist eine gute Frage. Und tatsächlich könnte man die Haltung haben, wie man auch es immer bewertet, gefördert wird eher mehr die Ausbildung des Know-hows, als dass da wirklich auf Publikum hin gefördert wird. Das stimmt absolut. Also das ist die meisten Filme, wenn man es simpel formulieren wollte, die gehen einfach unter. Richtig. Die rufen ganz andere Zahlen auf als noch vor 10, 15 Jahren, als ein solider deutscher Nachwuchsfilm durchaus gute Zahlen im Kino erreichen konnte.
Welche Rolle spielt denn das Max-Ophüls-Festival dort als Karrierestarter? Es sind ja so ein paar bekannte Namen, die dort angefangen haben und die auch ausgezeichnet worden sind. Florian Henkel von Donnersmarck zum Beispiel, 2000 hat er den Kurzfilmpreis gewonnen, 6 Jahre bevor dann Das Leben der Anderen kam. Christian Petzold, Sandra Nettelbeck, Benjamin Heisenberg. So, das sind schon Karrieren, die nachher sich entwickelt haben. Aber die Frage, haben sie sich wegen des Max-Ophüls-Preises entwickelt oder...
Also es ist im Moment ja gerade so, dass dieses Publikumsproblem nicht bei Festival selbst entsteht. Da ist ja Kino wirklich noch Event und vor allem dort. Tatsächlich sind deshalb schon mal Filme wichtig, damit man überhaupt mal dazu kommt, seinen Film auf der großen Leinwand vor vollen Sälen zu zeigen. Eine ganz andere, simple Wirkung von solchen Festivals ist Networking. weil da auf einmal alle von allen Hochschulen und Produzierende zusammenkommen und es geht wirklich so, wirklich eine Woche, da geht es ums Überleben. Man merkt das an der Art der Gespräche, natürlich wird da gefeiert, natürlich wird da genossen, aber eigentlich netzwerkeln die um ihr Leben dort und das auch, wenn sie gut sind, mit Erfolg.
Und gilt das auch fürs Drehbuch oder ist das eher sowas, was die Schauspieler angeht und die Regisseure? Also liest da jemand das Drehbuch und sucht sich dann den Drehbuch? Ich meine, die treten ja meistens auch nicht so schillernd auf. Ist vielleicht ein bisschen schwieriger, den im Bistro zu entdecken.
Jetzt war ich gerade beim Positiven angekommen. Negativ muss ich sagen, ich glaube, es gibt in diesem Jahr zum Beispiel kein einziges Drehbuch, das nicht direkt von den Regieführenden auch geschrieben wurde. Also dieses schöne Outsourcen der Autorenschaft in kompetente Hände, das verliert sich sogar noch ein bisschen mehr. Und das ist auch eine Sache, wo wir von der Drehbuchjury eigentlich mit bisschen so einem weinenden Auge drauf gucken. Dass da irgendwelche Autorinnen, Autoren da rumlaufen und sozusagen ihre Stoffe verkaufen. Meistens schreiben die für sich selbst.
Woher kommen eure Drehbücher denn? Wie funktioniert das genau? Wie erreichen die dich?
Das sind meistens relativ späte Versionen, die also auch schon an sozusagen das montierte Ergebnis angeglichen sind, nicht hundertprozentig. Aber wir haben wirklich das Privileg sozusagen, was ja selten passiert, erstmal ein Drehbuch zu begutachten und zu wissen, die Männlein dieses Drehbuchs, die hüppen demnächst vor mir auf der Leinwand rum. Das ist, normalerweise guckt man ja ein Drehbuch durch und guckt, ob das irgendwie verfilmbar ist. Und ansonsten muss es seinen Dienst tun am Set. Aber tatsächlich kriegen wir in der Regel eine relativ späte Drehbuchversion. Und also das verfilmte Ergebnis ist nicht unerheblich bei der Bewertung eines Drehbuchs. Das ist immer so eine Frage von außen, weil ja ein Teil der Autorenschaft des Schreibens, auch wenn man da ein bisschen frei im Herzen ist, beim Dreh erfolgen können oder sogar später bei der Montage. Aber nichtsdestotrotz werfen wir einen sehr genauen Blick auf dieses Rückgrat des Drehs, nämlich das Drehbuch.
Ich würde gerne nochmal einen Schlenker machen zur Filmförderreform. Also vielleicht tut sich ja in diesem Jahr da mal was bei dem Thema. Ich habe mich jetzt gefragt, wenn ich das alles so höre, gäbe es denn vielleicht einen Weg, wie man die Filmförderung so reformieren könnte, dass da auch die jungen Talente von profitieren? Oder sind das nochmal zwei getrennte Themen?
Sicherlich hat das Wesen einer Filmförderung einen Einfluss auf die Tonalität der Filme als solches. Weil es gibt ja auch in Frankreich und in Großbritannien Filmfördersysteme. Ohne die würden auch dort in diesen Ländern keine Filme entstehen. Da hat man auch teilweise zum Beispiel die Streamingdienste mehr ins Gebet genommen und die müssen sich quasi an dem Geldtopf beteiligen. Aber tatsächlich würde ich vielleicht so sagen, gerade im Nachwuchs, das nicht priorisieren, sondern eher so fragen, wer studiert das? Das sind meistens Leute eher so aus Milieus, wo sich das die Kinder auch mal leisten können. Wie eine Dokumentarfilmerin mal sagte, das machen doch nur Bonzenkinder. Und das andere ist natürlich, was für ein Ton herrscht an den Hochschulen. Weil die Leute, die dort dozieren, das ist ja auch der Nachwuchs von eins. Also das sind ja auch Repräsentanten des deutschen Films, wie er nun mal so ist und auch schon immer war. Und dieses Klagelied, das vielleicht so zwischen den Zeilen dieses Gesprächs also angestimmt wird, das ist ja nun auch kein ganz neues. Dieses übervorsichtige, dieses alles korrekt machen wollen des deutschen Films ist ja, sagen wir mal, ein alter Song, den man da singt.
Also wenn ich das alles so höre, dann ist es so ein Plädoyer für Think Outside the Box, also mehr Anarchie im jungen deutschen Film.
Oder vielleicht auch entweder das, auf jeden Fall, sei mutig, geh raus, spring in deinen Film rein, mehr als du es vielleicht bisher getan hast. Oder Don't You Wanna Know What's Inside the Box? Also mal das gute erzählerische Handwerk richtig durchzubürsten. Also Christoph sagte eben, dass die amerikanischen Produkte oft so eine Leichtigkeit haben. Ja, diese Leichtigkeit ist das Produkt. Der Weg dahin ist ein unglaublich harter. Also was da Writers' Rooms an einem Drehbuch feilen, bis das erzählerisch sitzt, bis den Leuten im Idealfall wirklich die Kinnlade runterklappt, ob der Geschehnisse auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm, das ist ja in der Regel ein harter Kampf.
Vielleicht haben wir Glück, vielleicht hat jemand zugehört und wagt sich jetzt mehr in die Anarchie oder mehr ans Handwerk. Das wäre ja ein schönes Ergebnis. Vielen Dank, Oliver, für das Gespräch.
Gerne.
Danke auch.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.